Nachspielzeit, der Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung, wird präsentiert von SLT, eurem Spezialisten für Logistik und Verkehr aus dem Norden.
Tag gesagt und herzlich willkommen zu Nachspielzeit, dem Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Mein Name ist nicht Ben Brümmer, sondern Tommy Bastian und ich freue mich, an meiner Seite den geschätzten Kollegen Johannes Weber begrüßen zu dürfen. Hallo Johannes.
Hallo Tommy, schön mal wieder hier sein zu dürfen. Vertrete heute Ben. Und hinter uns liegt ein langes Landespokalwochenende mit vielen Toren und einem klaren Sieg des FC Hansa.
Genau, darauf wollen wir ein bisschen zurückgucken und vor allem wollen wir aber nach vorne gucken und wir wollen etwas weiter zurückgucken mit unserem Gast heute, Steven Ruprecht. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Darf man das sagen, dass wir morgens aufzeichnen?
Das darf man sagen.
Dass ich für euch Montagmorgen hier parat stehe.
Absolut, klar.
Das ist sehr gut. Gleich schon die Einordnung. Da merkt man, dass Steven nicht nur Ex-Profi ist, sondern auch Experte jetzt im Medienbereich. Und wir sind also am Montag, dem 13. Oktober, nehmen um 11 Uhr auf. Und Steven ist uns zugeschaltet aus Köln, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, bist du. Ja, ich bin tatsächlich zu Hause. Gibt ja mittlerweile einiges, was so in meinem Leben passiert ist, die letzten Jahre und habe die Freiheit, einiges von zu Hause arbeiten zu können.
Sehr gut. Homeoffice auch bei uns, bei einigen Kollegen sehr beliebt. Ja. Aber wir freuen uns auch, wenn wir uns sehen und haben uns auch gefreut, dich letztens zu sehen im Ostseestadion. Kommen wir sicherlich gleich auch drauf zu sprechen. Aber du hast es schon angerissen, Steven. Stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Wie tickst du? Was zeichnet dich aus? Was beschäftigt dich aktuell so am meisten?
Also mein Name ist Steven Ruprecht. Ich habe von 2013 bis 2015 beim FC Hansa gespielt. War eine sehr, sehr lehrreiche und schöne Zeit, auf die ich immer wieder gerne zurückblicke. Und ich war ja vor kurzem da zum Spiel gemeinsam für die Flutlichtmasten mit Paul Beinlich, Materia und vielen echten Legenden. Und ich komme immer wieder tatsächlich sehr, sehr gerne nach Rostock. Ich war letztes Jahr, hatte ich die Abmachung mit Magenta, weil ich ja mittlerweile auch, um da den nächsten Punkt anzuführen, arbeite ich seit 4 Jahren für Magenta Sport als Experte für die dritte Liga. Und nachdem der FC Hansa leider wieder abgestiegen ist, leider für den Verein und die Fans, schön für uns, weil Hansa Rostock halt immer ein Verein ist, der natürlich Aufmerksamkeit zieht, über den man berichten kann, habe ich dann gesagt, also wenn es ein Freitagabendspiel gibt, weil wir ja nicht bei jedem Spiel mit Experten vor Ort sind, würde ich das gerne machen wollen. Und dann war es tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr, 2, 3, 4 Spieltage vor Schluss gegen 1860. Und da war ich dann da, habe den Einsatz auch bekommen. Und wie gesagt, ich bin einfach immer wieder sehr, sehr gerne vor Ort, im Ostseestadion, generell in Rostock, weil ich im Nachhinein doch auf eine sehr, sehr schöne Zeit zurückblicke. Und aktuell beschäftige ich mich vor allem natürlich viel mit der dritten Liga. Und man guckt dann gerne auf Ex-Vereine und zu dem einen oder anderen Ex-Verein hat man halt ein besseres Verhältnis, zu dem anderen vielleicht weniger. Aber Hansa ist natürlich ein Verein, der im Herzen geblieben ist, der im Kopf geblieben ist, weil es einfach eine sehr, sehr prägende Zeit auch gewesen ist.
Genau, das hast du eigentlich deine Worte wiederholt. Ich hatte da mal rausgesucht, ein Zitat aus dem Frühjahr 24. Da hast du eigentlich genau das Gleiche gesagt. Bei Hansa erlebte ich die prägendste Zeit und hast damals mitgefiebert und gehofft, dass Hansa den Klassenerhalt schafft in der zweiten Liga noch. Daraus ist leider nichts geworden, aber du hast es angerissen. Zuschauermagnet in der dritten Liga, aktuell auf Platz 1. Und Johannes und ich, wir haben ja haben oder machen es immer noch auch für den Kicker berichtet als Hansa Rostock-Experten. Johannes, genau. Du hast da ja auch ein bisschen mehr zu tun deshalb.
Ja, also ich bin ja hier für den Kicker für Hansa Rostock zuständig, muss die Noten machen und in der Zeit, glaube ich, als du bei Hansa gespielt hast, war unser anderer Kollege.
Hoffe ich für dich, dass du nicht die Noten gemacht hast.
Nee, das war noch ein anderer Kollege. Ich glaube, Sönke Fröbel war damals noch in der Zeit aktiv. Jetzt mache ich das seit ungefähr, bin ich jetzt im 4. Jahr, also in der zweiten Liga übernommen. Ja, ist eine anspruchsvolle Aufgabe, das jedes Mal zu bewerten und kriege auch immer mal einige Nachfragen von Spielern, wie sich die Noten zusammenstellen. Ist ganz interessant.
Ja, das kann ich verstehen, weil du musst natürlich verstehen, dass als Spieler, normalerweise jeder Spieler sagt immer, du misst dem Ganzen nicht so viel bei, aber am Ende gucken doch sehr, sehr viele drauf und bis dir das dann irgendwann mal egal ist, weil du, der eine ist mehr reflektiert als der andere und das selber einordnen kannst, das dauert halt einfach. Wenn man dann aber mal die Seiten wechselt und sich das vorstellt, weil ich ja mittlerweile auch, ich habe nach meiner Karriere eine Umschulung gemacht, habe dann über Leverkusen sehr viel in der Geschäftsstelle gearbeitet und konnte sehr viel auch Einblick in den Scouting-Bereich gewinnen und arbeite mittlerweile auch wieder nebenbei noch als Scout. Wenn du dir dann vorstellst, im Stadion zu sitzen, das ist dann manchmal einfach unmöglich. Ich meine, du musst alle Spieler bewerten, das ist klar, geht aber eigentlich nicht. Also du kannst nicht zu jedem Spieler objektiv wirklich was sagen. Bei dem einen oder anderen Spieler ist dir vielleicht eine Aktion im Gedächtnis geblieben, weshalb du dann eine bessere Note gibst oder eben eine schlechtere. Und natürlich ist das dann manchmal leider sehr unfair. Es ist nun mal dein Job, das zu machen. Aber diese Noten sind halt natürlich, wenn du da sitzt und dann 11 oder 22 Spieler bewerten musst, das geht eigentlich nicht.
Ja, da bin ich umso, ja, sag mal, erfreuter, wenn der Kollege vom anderen Verein einem da hilft und
Ja.
dann nur du die 11 Spieler deiner Mannschaft machen musst. Aber das ist ja auch wie immer eine subjektive Wahrnehmung, wie wir ja auch immer sagen. Und man muss dann auch mal mit Kritik umgehen können.
Ja, das stimmt. Das ist auf alle Fälle ein sehr spannendes Thema und auch interessant, Steven, dass du diese Spielersicht mal ansprichst. Ich habe das auch ja 4 Jahre oder so gemacht, ich weiß gar nicht mehr. Und habe dann auch manchmal Mails bekommen. Ich weiß auch, der damalige Torhüter, der von Unterhaching, ich sage jetzt mal den Namen nicht, der war sehr unzufrieden mit seiner Note und hat mir der Pressesprecher dann eine riesenlange Mail geschrieben und ich habe dann die Note erklärt und so. Und ich habe mal, was vielleicht interessanter ist, auch für die Hansa-Fans, mit Max Alschwede und Markus Hoffmann. Die waren verletzt oder gesperrt, ich weiß es nicht mehr, waren mit auf der Tribüne und die wussten ja, dass ich immer die Noten machen muss und haben auch manchmal gemeckert und so. Wir haben uns aber gut verstanden. Und dann habe ich die beiden gefragt, na, wie sieht's aus? Wollt ihr mal heute so testweise die Spieler benoten? Und dann haben die das gemacht und in der Pause haben wir uns dann getroffen, haben sie mir die Noten gegeben, nur für die erste Halbzeit. Und das waren lauter Vieren und Fünfen, die waren richtig krass kritisch und haben gesagt, wie schwer das halt ist, wie du es beschrieben hast, wenn du 22 Spieler benoten musst und den Schiri ja auch noch. Und haben dann gesagt, oh Gott, also das ist echt eine herausfordernde Aufgabe und Respekt, wie du das hinkriegst. Und dann passen die ja irgendwie doch schon immer einigermaßen zu den Leistungen. Also.
Ja, das ist so. Also ich merke das auch. Gibt ja auch gerade im Scouting Unterschied zwischen quantitativ und qualitativ. Am Anfang einer Saison fährt man halt raus, guckt sich Spiele und Spieler an und versucht so viel wie möglich aufzusaugen und viele Spieler kennenzulernen auf eine gewisse Art und Weise. Das ist halt brutal, wenn man dann da sitzt und sagt, ach, der Wort, ach ja, und dann hast du vielleicht noch ein, zwei Situationen im Kopf. Und ähnlich ist das halt mit den Noten, beziehungsweise wenn du am Ende irgendwann anfängst, qualitativ nur noch einzelne Spieler zu sichten, dann bist du auch in der Lage, einen riesenlangen Bericht zu schreiben. Das geht aber einfach nicht, wenn du auf 11 oder 22 Spieler gucken musst. Also da immer die richtigen Noten zu schreiben. Aber wie gesagt, das funktioniert halt erst, wenn man mal die Seiten wechselt und sich mal in den anderen hineinversetzt. Das ist ja aber manchmal einfach ein Problem bei uns, dass du dann dich siehst und dann vielleicht nicht verstehst. Und das größte oder den größten Fehler, den man dann machen kann, ist zu gucken, aber warum hat der denn? Nee, nicht auf andere gucken. Das fing damals immer auch bei Verträgen an. Es ist egal, was wer für einen Vertrag hat. Es ist egal, was wer für eine Note bekommt. Ich muss auf mich gucken. Ich muss meine Leistung abrufen. Das ist mein Job. Und niemand von den Spielern ist gezwungen, auch einen Vertrag zu unterschreiben und muss dann nicht auf andere gucken. Ach, der verdient mehr, dann hat er besser verhandelt. Aber ich wurde nie gezwungen, irgendeinen Vertrag zu unterschreiben. Aber man ist da nun mal leider in seiner Blase ein bisschen gefangen und ja, verliert so das große Ganze ein bisschen aus den Augen.
Damals bei Hansa.
Du hast dich schon kurz selbst vorgestellt, aber ein paar Sachen, Johannes, haben wir da ja noch zu ergänzen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr einzuordnen. Vor allem für die etwas jüngeren Hörerinnen und Hörer, die vielleicht dich gar nicht als Spieler mehr aktiv erlebt haben. 2013 bis 2015 hast du gesagt, hast du für den FC Hansa gespielt, in der dritten Liga damals auch. 71 Spiele, 8 Tore, 2 Vorlagen und insgesamt 216 Drittligaspiele mit als Verteidiger, als Innenverteidiger, meistens, manchmal auch links in der Viererkette. 25 Tore, das ist ja schon eine beeindruckende Quote. Darunter, Johannes, waren viele Elfmeter. Da haben wir ja zuletzt ein bisschen
Ja,
Probleme gehabt hier in Rostock.
genau. Wir hatten letztes Jahr Sigurd Haugen, der 2 Elfmeter hintereinander verschossen hatte. In dieser Saison hat Holten ja auch schon in Essen den Ball versemmelt, sagen wir es mal so. Bei dir war ja Elfmeter eher eine Paradedisziplin. Erklär mal, warum es dir, was ist das Geheimnis, dass es immer so gut geklappt hat bei dir vom Punkt?
Weiß nicht, ob es dafür ein Geheimnis gibt, weil es ja in den letzten Jahren auch immer mehr dazu gekommen ist, dass Spieler angefangen haben. Also mir ist es in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen, die Torhüter auszugucken. Bei mir war es so, dass ich mir immer meine Ecke ausgesucht habe und dann einfach versucht habe, präzise die Ecke zu treffen. Ich habe auch in Wiesbaden mit Markus Kolke, wir haben nach jedem Training, also keine Ahnung, 10, 20 Elfmeter geschossen und Markus Kolke ist berüchtigt dafür, dass er ein sehr guter Torwart gegen Elfmeter ist und hat mir das Leben brutal schwer gemacht. Das war für uns beide aber ein super Training. Und ich weiß, dass viele das dann immer runterspielen, wenn sie sagen, ja, 25 Tore. Aber man muss dann halt sehen, wir haben 11 Spieler auf dem Platz, von denen jeder irgendwo das Bedürfnis hat, vielleicht einen Elfmeter schießen zu wollen. Und es wird aber nur einer dazu auserkoren, das machen zu können. Und im besten Fall, wenn der trifft, wechselt zu den Schützen auch nicht. Und irgendwann kam ich dann halt dazu, dass wir im Training, dass sich das herauskristallisiert hat und mir die Trainer und die Mannschaft das Vertrauen geschenkt hat. Und ich habe es bis auf einen Schuss, habe ich das auch immer erwidert. Und dieser eine Schuss war genau, ich weiß das noch, in meinem zweiten Jahr für Hansa Rostock, im letzten halben Jahr zu Hause gegen Fortuna Köln. Ich habe zwischendurch auch eine sehr schwere Zeit bei Hansa gehabt. Und wurde in der Saison 14-15, da hatten wir das erste Rückrundenspiel in Wiesbaden und standen tief unten drin, Trainer damals Carsten Baumann. Und ich weiß noch, wie ich zum Aufwärmen rauskam und die Hansa-Fans in mir zwischenzeitlich so den Boomern gesehen haben. Und es gab Pfiffe von den eigenen Fans, es gab Gelächter bei der Erwärmung. Und ich habe aber ein gutes Spiel gemacht und habe dann einfach immer wieder, und das ist, glaube ich, auch ein Charakterzug von mir, den Kopf immer oben gehalten, habe meinen Mann gestanden und bin trotz ja dieser Dinge, die dann von außen kamen, immer wieder rausgegangen. Und dann kam dieses Spiel gegen Fortuna Köln, das muss so im März gewesen sein, und auf einmal hat die komplette Süd meinen Namen gerufen. So, und was mache ich, Vollidiot, als Dank? Ich verschieße den Elfmeter. So, und ein paar Minuten später gibt es einen zweiten Elfmeter. Und jeder, der schon mal vor vielen Zuschauern auf dem Platz stand und einen Elfmeter geschossen hat, merkt, was da für ein Adrenalin durch den Körper geht. Und wenn man den ersten dann verschießt, dann nochmal hinzugehen. Ich wollte natürlich, aber 100% sicher, kann ich jetzt ein paar Jahre später auch sagen, war ich mir nicht. Und ich weiß noch, wie Sherwin Rajabalifadi mir damals dann einfach, hat Christian Bickel den Ball weggenommen, hat gesagt, du schießt nochmal. Und dann habe ich nochmal geschossen und habe den Ball dann auch reingemacht. Diese Situation gab es tatsächlich zweimal in meiner Karriere, einmal dann noch für Fortuna Köln. Und wie gesagt, so kam das. Ich habe eine sehr gute Elfmeterquote gehabt, war überzeugt, dass ich das kann. Und ansonsten auch, ja, wie gesagt, dritte Liga war halt einfach die Liga, wo ich zu Hause war. Hansa Rostock war eine besondere Zeit. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr dankbar. Und das habe ich jetzt übrigens bei dem Spiel gemeinsam für die Flutlichtmasten auch gemerkt. Ich habe es versucht, dann einfach auch nochmal aufzusaugen, weil am Ende hat es die meisten nicht interessiert. Also sag ich jetzt, das ist die Sicht der Dinge, die ich habe, ob ich jetzt dabei war, weil da waren wirkliche Hansa-Legenden. Deshalb sage ich das auch so. Da waren Leute, die noch in der Bundesliga gespielt haben, die vielleicht auch in der Region noch wohnen. Aber für mich persönlich war es nochmal, ja, irgendwie ein kleiner Rückblick, eine Chance, das nochmal aufsaugen zu können. Und in dem Moment habe ich wirklich gemerkt, als dann der Schlusspfiff kam, wie dankbar ich war, dass ich für diesen großen Verein spielen durfte und dass ich diese Höhen und Tiefen miterleben konnte.
Ja, du sprichst es an, Höhen und Tiefen ist eigentlich das perfekte Stichwort. Das war ja damals, du hast es auch schon angedeutet, wirklich eine schwierige Zeit. Ich würde fast sagen, die schwierigste Zeit überhaupt in der Vereinsgeschichte für Hansa. Es ging gegen den Abstieg teilweise in der dritten Liga. Kurz zuvor war Hansa ja überhaupt das erste Mal abgestiegen in die dritte Liga. Das war ja lange Zeit unvorstellbar, weil insgesamt 12 Jahre in der Bundesliga und dann ging es da eben abwärts. Was hast denn du da so am meisten mitgenommen? Was ist am meisten vielleicht auch hängen geblieben aus diesen zwei, ich denke mal, sehr, sehr intensiven Jahren?
Also erstmal muss einem klar sein, jeder, der zu Hansa Rostock wechselt, sollte sich mal damit befassen, dass Hansa Rostock in dieser Region das größte Ausrufezeichen ist. Die Leute verbinden diese Region mit Hansa Rostock, weil ringsherum jetzt kein größerer Verein, im Umkreis von 200 Kilometern gibt es keinen größeren Verein. Und welche Bedeutung dieser Verein für die Region hat, sollte jedem Spieler, der dort spielt, bewusst sein, welche Verantwortung man auch hat. Und am Ende war es für mich, meine damalige Frau kam von dort oben. Es war einfach was Besonderes. Ich erinnere mich an es gab dieses Retterspiel. Das war ja das erste Spiel dann im Ostseestadion vor 30.000 gegen Bayern München unter Pep Guardiola. Und es war einfach unglaublich, da schon diese Stimmung aufzusaugen. Leider lief es dann nicht so unter Andy Bergmann. Also erst, glaube ich, lief es ganz gut. Dann kamen wir in eine Phase rein, wo es überhaupt nicht lief. Und eigentlich sollte er dann schon entlassen werden und stand nächsten Tag aber wieder auf dem Trainingsplatz. Und dann kam dieses Spiel gegen Halle, gegen meinen damaligen Ex-Verein. Und dann begann eigentlich so eine Zeit, wo wir uns Sieg für Sieg gearbeitet haben und zum Winter auf Platz 4 standen. Und dann aber in der Rückrunde lief es irgendwie auf einmal gar nicht mehr. Dann ging es da schon gegen den Abstieg. Dann kam am Ende Dirk Lottner, wo ich sage, das war für uns alle ein echtes Geschenk. So, und dann wollte der Verein aber unbedingt Peter Vollmann zurück. So, und auch unter Peter Vollmann gab es dann wieder Höhen und Tiefen, bis es dann dazu führte, dass wir auf dem Abstiegsplatz standen und zum Winter einfach in die Winterpause gegangen sind mit 4 Punkten Rückstand aufs rettende Ufer. Und dann auch Fans irgendwann auf dem Trainingsplatz aufgetaucht sind. Will ich jetzt gar nicht über Details sprechen, aber die waren jetzt nicht so begeistert über die Situation. Und wenn du das merkst und dann, nachdem sie da aufgetaucht sind, das war nach einem Spiel in Erfurt, wo wir, glaube ich, auch 4-0 verloren haben. Ich war damals gesperrt. Und dann kam das letzte Spiel gegen Kiel vor dem Winter und wir verlieren das zu Hause auch 4-0. So, und die Stimmung in Rostock war natürlich überhaupt nicht gut. Ich war damals schon jemand, der dann nicht viel in der Stadt unterwegs war. Trotzdem bekommt man das natürlich mit und sich dann dort rauskämpfen zu müssen. Das war ein ganz schöner Kraftakt. Der Verein hatte dann reagiert, hatte mit Carsten Baumann einen neuen Trainer installiert, hatte auch nochmal auf dem Transfermarkt nachgelegt, unter anderem Marcel Schuhn, Oliver Hüsing, solche Namen verpflichtet. Das hat uns sehr, sehr gut getan und wir haben uns dann als Mannschaft da rausgezogen und haben dann eine relativ ruhige Rückrunde gespielt. Und dann, 3 Spieltage vor Schluss, habe ich mir in Groß-Asbach gegen Stuttgart 2 die Schulter rausgehauen. Und damit war die Saison für mich gelaufen. Und ja, ich wäre gerne in Rostock geblieben. Allerdings war es damals so, dass man mir eine Verlängerung angeboten hat zu schlechteren Bezügen, weil ich auch wusste, wenn ich heute Carsten Baumann sehe, verstehen wir uns sehr gut, der lebt ja auch in Köln. Aber ich wusste, dass ich nie so sein Spielertyp war. Und deshalb hat man mir dann einfach einen Vertrag angeboten, den ich aber so nicht unterschreiben konnte. Und daraufhin habe ich dann gesagt, nee, dann muss ich das Kapitel an der Stelle schließen. Das tat mir in dem Moment wirklich sehr weh, weil ich, wie gesagt, eine sehr prägende Zeit in Rostock mitgemacht habe, wo zwischenzeitlich mal wirklich der Buhmann war, die Fans nicht gut auf mich zu sprechen waren und am Ende man schon gefeiert wurde. Und auch heute, wenn ich nach Rostock komme, mir die Leute sehr positiv entgegentreten und Hansa Rostock für mich immer in meinem Herzen bleiben wird, weil ich mich sehr wohl gefühlt habe da oben, den Verein sehr geschätzt habe, die Mitarbeiter sehr geschätzt habe und auch heute immer wieder nicht das Schlechte sehe, sondern eigentlich immer nur das Positive, was dort damals in Rostock passiert ist.
Das schweißt ja auch besonders zusammen, ne? Wenn man dann so Tiefen durchsteht und das dann irgendwie schafft, auch wenn sicherlich vor Saisonbeginn das Ziel vielleicht ein anderes war als jetzt nur der Klassenerhalt, aber wenn man dann da unten drin ist und wie du sagst, 4 Punkte Rückstand hat, dann schafft man das, Johannes, das schweißt ja dann auch sehr zusammen.
Absolut, also ich erinnere mich an diese Zeit auch noch. Ich war ja auch bei diesem berüchtigten Spiel gegen Kiel mit meinem Vater im Stadion und wir haben auch sofort das Weite gesucht nach dem Spiel, weil wir schon wussten, was passieren könnte, sind auf diesem Kunstrasen vor der Westtribüne gewesen. Haben schon gesehen, wie die Leute da vor das Stadion gegangen sind, von der Südtribüne den Weg gesucht haben. Und um euch zur Rede zu stellen, also es waren wirklich tiefe oder schwarze Zeiten, sagen wir es mal so.
Jetzt kommt Werbung.
Moin Leute, ihr fragt ja inzwischen regelmäßig, was wir bei SLT eigentlich so machen. Wenn ein 80 Meter langes Rotorblatt von A nach B will, dann checken wir, ob die Brücken halten, die Straßen nicht zu eng sind und der Verkehr rechtzeitig umgeleitet wird. Und das tun unsere 250 Mitarbeitenden an 11 Standorten in Deutschland und Österreich. Verstärkung ist erwünscht. Wenn ihr also wissen wollt, was der Hauptpartner des FC Hansa Rostock noch so macht, dann folgt uns einfach auf Instagram oder besucht uns auf slt-unternehmen.de.
Sind denn da noch Verbindungen, die du heute hast zu Hansa Rostock oder auch Verbindungen geblieben, die du hast?
Also mit wem ich mich nach wie vor sehr, sehr gut verstehe, ist mit der Pressesprecherin Marit Scholz, Stadionsprecher Olli Schubert. Das sind schon besondere Menschen, die damals schon dort waren, die wahrscheinlich immer dort bleiben werden, die ich jederzeit anrufen kann, fragen kann. Andersrum genauso. Darüber hinaus unser damaliger Co-Trainer Uwe Ehlers, den ich wirklich sehr, sehr geschätzt habe, weil es einfach, Uwe ist so ein typischer Rostocker, super Typ. Und dann gab es natürlich die Zeiten, wo wir gerade oft erst schon drüber gesprochen haben, bei Onko. Also es gab viele Leute, die diesen Verein ausmachen. Einen möchte ich an der Stelle auch nicht vergessen, ist Andi Thiem. Also jedes Mal, und das war mir damals schon wichtig, also ich hatte damals so ein bisschen das Problem, dass es mir irgendwie immer wichtig war, es gibt 3 Tageszeitungen in Rostock und man, in dem Alter fand ich es damals immer ganz cool. Ich muss ich muss einmal die Woche in irgendeiner Tageszeitung irgendwo auftauchen. Ich glaube, das ging den Leuten dann auch schon auf den Sack. Aber andersrum war es dann auch so, dass ich nie derjenige war, der im VIP-Raum war. Also im VIP-Raum hat mich in 2 Jahren Rostock war ich genau zweimal im VIP-Raum. Einmal, als ich verletzt war und einmal nach diesem Spiel Fortuna Köln, weil ich meine Familie oben geholt habe. Ansonsten war ich nach jedem Spiel, und das war halt auch eine besondere Zeit, nach dem Spiel saßen wir im Dopingraum, der war dann oft gefüllt, damals doch auch mit Bier. Und dort saß ich dann mit ein, zwei Spielern, habe noch über das Spiel philosophiert, war dann im Entspannungsbecken noch und habe dann das Stadion verlassen und bin wieder nach Hause gefahren. Also ich habe mich da dann schon sehr zurückgezogen. Und wir saßen auch sehr oft, und das habe ich jetzt auch nach dem Einsatz für Magenta gemacht oder jetzt auch nach dem Spiel gemeinsam für die Flutlichtmasten, saß ich dann auch noch wieder bei Andi Thiem, weil das Leute sind, die diesen Verein ausmachen. Die Fußballer heutzutage sind nicht mehr die Leute, die den Verein ausmachen, weil die meisten, die Vereine, und da zähle ich mich mit rein, öfter wechseln als die Unterwäsche und nicht mehr so lange bei einem Verein sind, wie es damals vielleicht noch war. Deshalb sind es die Leute, die den Verein ausmachen. Damals mit Frank Scheller hatten wir auch noch einen Physio, der auch so ein typischer Rostocker ist, sehr, sehr ruhig, aber wenn man zu den Leuten mal durchdringt, dann sind das herzensgute und sehr, sehr liebevolle Menschen. Und deshalb fühlt man sich da, und deshalb habe ich mich damals dann auch dort, egal wie die Zeiten manchmal waren, sehr, sehr wohl gefühlt.
Ja, auf alle Fälle sehr, sehr schöne Worte, und da greifen wir gleich mal auf und machen mal Werbung für vorherige Folgen, weil du hast Kolle schon erwähnt. Kolle war auch schon zu Gast im Podcast aus Bremen zugeschaltet, und mit Andy Thiem haben wir eine Folge gemacht, eine Spezialfolge zu Weihnachten, vergangenes Weihnachten, Johannes, ja, in deinem Heimatort Kritzmo, genau, bei Janni, dem Griechen, der ein Restaurant dort hat, mit Doggy Bartel, den du ja auch noch gut kennst, Steven. Also das unbedingt mal reinhören, wer die Menschen ein bisschen kennenlernen will. Ne? Andy und Doggy haben ein paar Sprüche gerissen.
Ja, Doggy ist natürlich auch da, ich benutze gerne das Wort Legende, und Doggy ist eine absolute Legende. Seine Söhne, die ja auch einfach überragend sind, wie gesagt, die Liste, umso mehr man jetzt drüber nachdenkt, umso mehr Namen würden jetzt fallen. Also es gibt viele, viele Menschen dort oben, die sehr, sehr besonders sind und die absolut in positiver Erinnerung geblieben sind.
Ja, wir sind jetzt so ein bisschen gesprungen, beziehungsweise wir haben jetzt so ein bisschen vermischt und sind schon eigentlich bei dem Verhältnis zum FC Hansa. Ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen, Steven. Wie gesagt, so wie tickst du, hatten wir so ein bisschen ja so rausgesucht gehabt, so als kleinen Oberpunkt, Unterpunkt, wie auch immer. Du hast gesagt, du wärst gerne bei Hansa geblieben, und vorher wärst du auch sehr, sehr gerne bei Union Berlin geblieben. Das ist ja dein Heimatverein, da wurdest du ausgebildet. Da war das Ende dann auch, sag mal, anders, als es du jemals hättest wahrscheinlich vorstellen können vorher. Also auch da hast du ja schon so ein bisschen so Tiefen und besondere Momente, sag ich mal, mitgemacht. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was hat dich so besonders reifen lassen? Was würdest du heute, du hast ja 2 Kinder, was würdest du so deinen Kindern unbedingt mit auf den Weg geben?
Also das mit den Kindern mach ich zum Schluss. Also für mich ist eins klar, also vom Potenzial her, glaube ich, hätte ich die Anzahl an Spielen, die ich in der 3. Liga gemacht habe, auch in der 2. Liga machen können, weil das kam vorhin ja so ein bisschen raus, die Zahlen und Daten. Zu meinem Hochpunkt der Karriere habe ich, glaube ich, schon zu den Top 3 Innenverteidigern in der 3. Liga gezählt. Und das Problem, warum ich diese ganzen Spiele in der 3. Liga und nicht in der 2. Liga gemacht habe, war immer ich selbst. Also ich bin ein sehr selbstreflektierter Mensch, bin auch sehr selbstkritisch, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir, wenn dann selber im Weg gestanden habe, du hast die Geschichte bei Union Berlin erzählt, müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich habe damit kein Problem, das zu erzählen, aber jeder, der sie wissen will, kann das auch googeln. Das steht ja überall lang und breit. Kurzfassung ist, dass ich einen Mitspieler, die Freundin ausgespannt habe. Das passiert in jedem Unternehmen, macht sich aber nicht gut. So, und ich habe damals die Konsequenzen dafür getragen und auch zurecht tragen müssen. Und dann gab es immer wieder so, weil ich ein Typ bin noch, der einfach seine Meinung hat. Ich bin nie respektlos gewesen, aber es gab schon immer mal wieder auch Differenzen mit Trainern, weil wir uns die Meinung klar gesagt haben. Das war in Halle so, wo ich am Ende mich mit Sven Köhler etwas verstritten hatte, weshalb ich dann den Vertrag auch nicht mehr verlängert habe, beziehungsweise auch nicht verlängert wurde. Wenn ich ihn heute sehe, ist alles gut. Das Gleiche war mit Rüdiger Rehm. Wir haben uns super verstanden. Auf einmal hatte er in Wiesbaden irgendwann keine Lust mehr. Und dann hat man sich trennen müssen. Heute, wenn wir uns sehen, verstehen wir uns super. Ich glaube, das zeigt so ein bisschen so, wie ich auch ticke. Also ich bin da nicht nachtragend, sondern ich bin, wie ich bin. Ich habe eine klare Meinung. Ich hatte eine Situation in Rostock zum Beispiel, da sollte ich ein Interview geben für die Bild-Zeitung, und habe das gemacht. Das war nach dem Spiel gegen Groß Asbach, wo wir 1-1 spielen, dann unter Carsten Baumann, und ich da auch getroffen habe. Und auf jeden Fall rief mich Uwe Klein damals dann in sein Büro und hat gefragt, ob dieses Interview mein Ernst ist.
Der damalige Manager, Hansa Manager, genau. Uwe Klein,
kurz einmal. Genau, in Klammern Anmerkung der Redaktion. und da hat er mich gefragt, ist dieses Interview dein Ernst? Da habe ich gesagt, ja, warum? Ja, so kann man das nicht schreiben und sonst irgendwas. Und da habe ich gesagt, Uwe, pass auf, ich sage dir jetzt eins. Wenn du möchtest, dass ich Antworten nur so gebe, so wischiwaschi, such dir bitte jemand anders. Dann streich das Interview, dann gebe ich keine Interviews mehr. Ich bin weder respektlos, ich greife nicht den Verein an, gar nichts. Aber ich sage klar meine Meinung. Und wenn ihr das nicht wollt, dann sucht euch bitte jemand anders. Dann gebe ich aber auch keine Interviews mehr. Aber ich fange nicht an, in einem Interview alles rauszustreichen, wo ich eine klare Meinung habe. Das mache ich nicht. Am Ende wurde das Interview, ich glaube, ein Satz wurde geändert, der Rest wurde genauso gedruckt, weil ich mich halt nicht verbiegen lasse. Das war dann vielleicht etwas, was mir im Weg stand. Plus mein Körper, muss man sagen, also ich musste schon wirklich immer 100% fit sein und viele Verletzungen haben dafür gesorgt, dass ich immer wieder zurückgeworfen wurde. Aber auch da bin ich immer wieder aufgestanden und habe mich dagegen gewehrt. Ich wollte nicht, dass meine Karriere vorbei ist nach der Zeit bei Hansa Rostock. Ich hatte ja die Schulterverletzung, kam dann ein Anruf aus Würzburg. Bernd Hollerbach wollte mich unbedingt haben und ich war da eine Woche zum Probetraining, war aber noch nicht 100% fit, weil ich 8 Wochen vorher operiert wurde und gerade wieder so im Aufbau war und das haben wir ihm vorher gesagt und dann war es eine englische Woche und er hat eigentlich gar nicht drauf geguckt, wie ich trainiere, sondern war immer mit den ersten 11 beschäftigt und am Ende kam es dann auch nicht zum Vertrag, weil er mich dann angerufen hat, hat gesagt, ja, wir können das nicht machen, weil du bist noch nicht 100% fit, wo ich gesagt habe, das wusstest du vorher und das war ein Moment in meiner Karriere, wo ich dachte, okay, das war's jetzt und dann hat meine Mutter zu mir damals gesagt, vielleicht musst du den Leuten mehr in den Arsch kriechen. Da habe ich gesagt, Mama, bevor ich das mache, hänge ich meine Fußballschuhe auch mit Mitte 20 an den Nagel. Weil so bin ich nicht und das kann ich nicht. So, und dann habe ich mich, das war auch eine sehr schwere Phase, weil ich eigentlich nach Hansa Rostock, nach Wiesbaden schon wechseln sollte. Aufgrund der Verletzung hat sich dieser Wechsel dann zerschlagen. Und dann habe ich in Babelsberg mittrainiert, habe zusätzlich die Woche aber im Schnelligkeitszentrum gearbeitet und im Footbonauten. Kann auch jeder mal googeln, in Dortmund steht auch so ein Ding. Das waren 3-4 Einheiten pro Woche und die habe ich selber privat bezahlt, mehr. Und dann kam zur rechten Zeit der Anruf von Wiesbaden und der zweite Versuch hat dann geklappt. Und da sind wir dann auch schon bei einem Punkt, der mir sehr wichtig ist. Für meine Kinder ist mir einfach wichtig, Werte zu vermitteln. Das sind Kinder, die müssen nicht funktionieren wie Maschinen, aber es gibt gewisse Dinge wie Bitte und Danke, Hallo sagen, freundlich sein, die ich versuche ihnen zu vermitteln. Die sind auch meine Kinder sind sehr unterschiedlich. Jetzt am Freitag gab es die Situation, dass ich zu denen gesagt habe, komm, wir gehen nochmal raus, Papa muss nochmal eine Runde joggen und ihr könnt mit Fahrrad mitfahren. Und meine Tochter hat gesagt, nee, sie möchte auch joggen. So, und die ist sehr, sehr ehrgeizig und das versuche ich einfach zu fordern und zu fördern. Und ich möchte halt einfach, dass sie mit guten Werten erzogen werden. Und ganz, ganz wichtig ist einfach, behandle jeden Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Und ich halte nichts davon und da gab es auch eine Situation bei Magenta, dass mir einer kurz vor der Sendung gesagt hat, ja, kann ich dir einen Tipp geben? Und ich habe schon gemerkt, wie schwer der sich getan hat, mir diesen Tipp zu geben. Und da habe ich gesagt, ja klar, ja, halt das Mikro vielleicht ein bisschen tiefer, damit man dein Gesicht sieht. Und da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, pass mal auf, das ist ein sehr wertvoller Tipp. Und ich habe gesehen, du tust dich schwer damit, aber wie kommst du darauf? Weil wir alle hier, und das ist ja im Mannschaftssport auch so, verfolgen das gleiche Ziel. Jetzt verfolgen wir das Ziel, dass wir eine geile Sendung machen wollen. Und ob du jetzt nur das Kabel hältst, den Monitor dahinstellst oder whatever, du bist nicht wichtiger als ich bin nicht wichtiger als du, wir sind alle gleich. Und ich würde mich niemals irgendwie hinstellen und so tun, als ob, keine Ahnung, ich da das Allergrößte bin, weil ich vor der Kamera bin. Ich habe gesagt, das, was ihr könnt, das, was die Jungs auf dem Ü-Wagen können, das kann ich nicht. So können andere vielleicht nicht vor der Kamera stehen, aber wir sind alle gleich. Und das ist so etwas, was mich halt sehr beschreibt. Und diese Zeit damals, ich habe mich ja dann auch, was ich vorhin gesagt habe, bei Hansa Rostock, immer gerne auch in den Medien präsent gegeben. Das hat sich dann auch irgendwann geändert, weil ich einfach gemerkt habe, ich möchte das gar nicht. Bin dann öfter sehr zurückgezogen, bin auch über Instagram einfach, wenn ich was teilen möchte, mache ich das. Versuche mich einfach für gute Sachen einzusetzen. Aber es gibt auch Tage, da möchte ich Sachen einfach nicht preisgeben, weil was interessiert die Leute, was ich mittags auf dem Tisch habe? Also das ist ja völlig unwichtig. Deshalb, mir ist ganz wichtig, dass meine Kinder gesund aufwachsen, dass sie mit tollen Werten aufwachsen und dafür haben wir als Elternteile wirklich immer die Verantwortung.
Ja, Johannes, da waren jetzt ganz viele Sachen bei, ja. Ne? Und Steven, ich schließe mich da voll an. Ich glaube, dass das ein bisschen ein Problem ist. Ich habe 2-mal bei Hansa aufgehört, von mir aus, weil ich das nicht das Gefühl hatte, dass das so sagen wir mal, miteinander umgegangen wird, wie du das gerade beschreibst. Also ich habe dann halt auch kritische Dinge angesprochen und naja, dann war ich dafür nicht immer so beliebt. Und andere Verantwortliche, die haben eher hinterm Rücken übereinander gesprochen, anstatt miteinander zu sprechen. Und deshalb bin ich da zweimal gegangen. Ich hoffe, dass es heute anders ist. Um das mal vielleicht ganz kurz abzurunden, das Thema. Und was du ja auch machst und was da irgendwie auch reinpasst, Johannes, was wir auch unbedingt erwähnen wollen, ist, dass du ja auch für, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein.
Für gute Zwecke einstehst.
Genau.
Du bist ja Botschafter für Fußballfans gegen Krebs. Soweit ich mitbekommen habe, hast du jetzt letztens ja auch ein Trikot von Rot-Weiß Essen eingesammelt. Beim Magenta Podcast, und das habt ihr versteigert oder habt ihr das schon versteigert?
Wir haben das noch nicht versteigert. Ja. Ich hoffe, dass die Leute sich nicht langweilen, wenn ich dann ab und zu ein bisschen aushole. Die Sache war die, dass ich mich daran erinnere, als ich Papa geworden bin, haben sich in meinem Leben viele Sachen verändert. Ich glaube, jeder, der selber Kinder hat, kann das nachvollziehen. Prioritäten verschieben sich. Ich war damals in Berlin, beim Geburtstag von meiner Oma, bin mit dem ICE zurückgefahren und habe auf dem iPad die Gala gesehen, Ein Herz für Kinder. Und dort war ein Vater, der seine Tochter nur ein paar Wochen auf dem Arm halten durfte, weil sie schwer krank war, die 2 Tage vor dieser Sendung verstorben ist. Ich saß im ICE und habe diese Größe von diesem Mann bewundert, sich dorthin zu setzen, und mir liefen einfach die Tränen. Und vor, ich müsste lügen, ob das jetzt 2, 2,5 Jahre her ist, rief mich der Gründer Christian Schliephorst von Fußballfans gegen Krebs an, und wir haben ein bisschen gesprochen, und für mich ist eine Sache ganz wichtig, das, was Tommy auch gerade gesagt hat, Wertschätzung. Mir ist grundsätzlich immer egal, was ein Mensch macht, woher er kommt, mir geht es um den Menschen an sich. Mir geht es darum, wenn man respektvoll miteinander umgeht und einfach eine gewisse wertschätzende Art sich gegenüberbringt, beziehungsweise auch ein persönliches Verhältnis aufbauen kann, dann macht mir auch ein Job Spaß. Das ist bei Magenta so, das ist jetzt bei dem Scouting-Job so, das ist in allem, was ich mache, ich brauche eine persönliche Ebene. Und die war bei ihm zum Beispiel sofort da. Wir haben uns super verstanden, auch über Sachen haben wir gleich getickt, und dann fing es an so mit den ersten Aktionen, wo ich dann unterstützt habe, Trikots eingesammelt, bis hin, dass wir jetzt im Mai eine große Aktion hatten, dass ich gesagt habe, pass auf, also ich bin ja sehr viel in der Liga präsent, also versuche ich zu jedem Verein Kontakt aufzubauen, weil ich auch gefühlt in jedem Verein irgendwen kenne. Und alle Vereine haben sich beteiligt und mir Trikots zugeschickt, die wir dann in einer großen Aktion versteigert haben. Und wir betreuen seit langer Zeit einen jungen Tiger, für den wir jetzt am Wochenende auch ein Benefitspiel veranstaltet haben, der an Knochenkrebs leidet, wo natürlich die Hoffnung zuletzt stirbt, aber das Unvermeidliche eigentlich kurz vor der Tür steht, weil dieser Krebs einfach immer weiter streut. Und das sind Dinge, die man ehrenamtlich macht, und er hat mich dann einfach gefragt, weil er auch merkt, dass ich für diese Sache brenne, ob ich mir vorstellen kann, für Fußballfans gegen Krebs als Botschafter da zu sein. Habe ich gesagt, sofort. Also ich musste da nicht lange überlegen. Und das ist eine von den Aufgaben, die ich im Moment mache, neben eigenem Podcast, neben Magenta, neben der Scouting-Aufgabe, neben meinem Lieblingsjob Papa sein, die ich wirklich mit Herzblut erfülle. Und wie gesagt, jetzt haben wir dieses Torben-Müsel-Trikot. Hansa hat mich auch schon sehr, sehr oft unterstützt. Wir haben jetzt, ich war beim Spiel Aachen gegen Aue, da hat mir Erik Majetschak sein Trikot sofort gegeben. Also diese Sachen versteigern wir. Alex Sebald von Energie Cottbus hat sich sehr dafür eingesetzt. Denn Fußball hat eine große Strahlkraft und Fußball soll Menschen verbinden. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass es im besten Fall irgendwann so wäre wie bei der NFL, wo ich war 2-mal in London, wo 5 verschiedene Trikots in einer Reihe sitzen und einfach das Event feiern. Und wenn beim Fußball wir da hinkommen, jeder kann Fan sein. Ich bin leider von keinem einzigen Verein richtig Fan. Ich bin einfach Fan des Sports. Und ich möchte, dass dieser Sport wieder das macht, wofür er eigentlich da ist, nämlich Leute zusammenbringen.
Ja, da kann man sich eigentlich nur anschließen. Absolut. Und ich denke mal, sind wir uns alle einig, Gesundheit ist durch nichts zu ersetzen. Also eine richtig coole Sache, ne? Finde ich richtig gut. Und ich denke, da wird sich jeder anschließen. Also macht das weiter.
Heute bei Hansa.
Du hast ja eben auch schon so ein bisschen angerissen, was außersportlich so Fansein betrifft. Aber Johannes, Hansa hat zuletzt in der Liga in Duisburg gespielt, Steven war als Experte dabei und hat da auch ähnlich klare Worte von sich gegeben wie jetzt hier heute und was du sagst, wofür du stehst. Ich würde mal vielleicht einen Satz vorlesen oder mehrere Sätze waren es. Da war ich echt überrascht, da hast du gesagt, man muss dazu sagen, sorry dafür, Hansa Rostock hat lange Zeit in Unterzahl gespielt, weil Rainer Derry an dem Tag nicht wusste, ob er für Weiß-Blau oder für Schwarz spielt. Und da war ich im ersten Moment richtig erschrocken, Mensch. Und dann hast du das halt so ein bisschen eingefangen, dass er natürlich auch lange verletzt war und dann eben diese drei Spiele innerhalb weniger Tage da gemacht hat. Aber erzähl doch mal, wie war dein Eindruck von diesem Spiel und vor allem natürlich von Hansa?
Also erstmal bin ich mittlerweile ein sehr großer Anhänger von Daniel Brinkmann, weil ich ihn als Menschen und als Trainer sehr schätze, denn Daniel Brinkmann kam bei dem Spiel letzte Saison gegen 1860 im Ostseestadion zu mir und hat auch, also man merkt manchmal gar nicht, wie viele Leute das dann doch wirklich verfolgen und hören, was wir im Podcast oder als bei Magenta machen, und hat sich für einige Aussagen bedankt und ich habe gesagt, das freut mich zu hören. Aber eins muss ich dir auch sagen, ich mache das nicht, um mich irgendwo einzuschleimen, sondern ich sage meine Meinung. Die kann sehr positiv ausfallen, die kann auch sehr negativ ausfallen. Und ich würde mich auch da niemals verstellen. Und deshalb muss ich an erster Stelle, weil du das Spiel gerade ansprichst, die Fans loben. Denn sie haben nach diesem Spiel Daniel Brinkmann-Sprechchöre gesungen. Und das fand ich ganz stark, weil mir das zeigt, dass sie sehen, was in diesem Verein passiert. An dem Tag war... Irgendwann ist es halt so, wir waren ja auch irgendwann in einer Phase verunsichert, wenn du Spiele nicht mehr gewinnst, wenn du merkst, es hakt. Trotzdem hat man gemerkt, diese Mannschaft ist intakt, der Trainer erreicht die Mannschaft und man sieht immer wieder, dass es einen Plan gibt, der umgesetzt wird, der an dem Tag natürlich schwer war. Und bei Naderi war es halt so, der hatte einfach keinen guten Tag. Man hat ihm die Müdigkeit angemerkt, er konnte kaum Bälle festmachen, hat dann auch, man merkt dem Spieler dann, wenn man selber auf dem Platz gestanden hat, auch an, wo er dann irgendwann unsicher wird, überhaupt einen Pass über 2 Meter zu spielen, weil sich Fehler an Fehler gereiht hat. Also ich habe gesagt, Ryan Naderi hat an dem Tag leider mehr Fehler gemacht als Ballkontakte gehabt. Das ist dann natürlich sehr hart, aber auch damit muss man umgehen. Also wenn der demnächst 3 Tore schießt, dann sage ich auch, ey, überragendes Spiel. Und trotzdem hat es mich, ich muss ja immer neutral sein, hat es mich gefreut, dass Hansa am Ende nicht mit leeren Händen dastand, sondern noch den Punkt mitgenommen hat. Und diese Sachen im Moment sind sehr leicht zu erklären, denn natürlich ist das ein Ergebnissport. Und ich sage aber auch immer wieder, man muss generell auf die Entwicklung gucken. Und ich glaube, die Entwicklung unter Daniel Brinkmann ist sehr, sehr positiv. Natürlich sind auch diese Saison wieder die Ziele sehr, sehr hoch gesteckt. Man möchte oben dabei sein, man möchte im besten Fall aufsteigen, wo ich mich für den Verein und die Leute sehr freuen würde. Für Magenta Sport wäre es schade, weil so ein großer Verein hilft uns natürlich immer in der Liga. Aber trotzdem gibt es viele Verletzungen von Schlüsselspielern. Also Adrien Lebeau, Kinzombi fehlt, Vogelsammer fiel jetzt lange aus. Das sind ja schon Stützen gewesen, auf die das Hansa-Spiel ein Stück weit auch ausgerichtet war. Und auf einmal müssen Leute in diese Position rücken. Cedric Harenbrock wurde geholt, hat, glaube ich, im letzten Jahr die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, nicht wirklich erfüllt. Hatte auch immer mal wieder mit Rückschlägen zu kämpfen, kommt jetzt langsam besser in Tritt. Jetzt müssen sich Spieler herauskristallisieren, die diesen Rucksack aufschneiden und sagen, hier, ich bin da. Und langsam kommen aber verletzte Spieler wieder zurück. Und dann, glaube ich, ist es an der Zeit, irgendwann ein Fazit zu ziehen. Ich persönlich bin davon überzeugt, bei allem, was ich dann dort sehe, auch wenn ich sehe, und das ist ein Punkt, den ich sehr schätze, dass Daniel Brinkmann niemals dahin verfällt, nach Ausreden zu suchen. Sondern er ist ganz klar in seiner Ansprache. Ab und zu hat man das Problem, dass es vorne in der Offensive sehr hakt. Natürlich brauchen wir nicht darüber reden, dass ein 1-1 gegen Havese zu Hause zu wenig ist, dass die Niederlage gegen Hoffenheim 2 nicht das ist, was man sich vorgestellt hat, muss dann aber auch wieder relativieren, dass Hoffenheim 2 sehr, sehr guten Fußball spielt und Jungs dabei hat, die einfach da unbekümmert sind. Und ich kenne das aus meiner Karriere, gegen zweite Mannschaften ist immer eklig, wenn die ins Rollen kommen, ins Laufen kommen, dann kannst du mal ganz schnell ganz schlecht aussehen. Der Anfang der Saison ist bisher nicht das, was man sich vorgestellt hat. Ich glaube aber daran, dass Hansa Rostock da unten rauskommt. Und Grund dafür ist unter anderem auch Amir Chapuis-Ade, den ich letztes Jahr für die Verpflichtung von Bernd Hollerbach sehr kritisiert habe. Was ich aber bei Amir sehr, sehr schätze und mag. Und deshalb glaube ich auch, dass er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Seine ruhige Art. Er ist das, was außenrum dieses Turbulente bei Hansa Rostock, diese Medienpräsenz, die Fans, er durch seine Art kann das, glaube ich, alles relativ gut einschätzen. Und kann das Ganze auffangen. Und ich glaube, dass diese Kombination Chapuis-Ade, ich weiß, da gehören dann auch viele andere noch dazu, plus Daniel Brinkmann, die Kombination ist, die Hansa Rostock, ob es dieses Jahr ist, schauen wir mal, aber auf jeden Fall auf lange Sicht wieder in die zweite Liga führen wird.
Ja, du hast es angesprochen, dass verletzte Spieler zurückkehren. Ich hatte jetzt am Freitag die Gelegenheit, mit Andreas Vogelsammer zu reden nach dem Pokalspiel. Der sagte, dass er sich noch nicht ganz bei 100% fühlt, dass es noch ein bisschen dauern könnte. Aber er hat auf jeden Fall schon angedeutet, dass er ein wichtiger Faktor werden könnte in den nächsten Spielen für Hansa Rostock. Er ist auf jeden Fall einer der Transfers gewesen, die ja mit die Königstransfers im Sommer. Und aus deiner Sicht, ist der Kader denn stark genug, um ganz oben mitspielen zu können?
Insgesamt ist der Kader stark genug, um oben mitspielen zu können. Er ist aber in der Breite, du hast jetzt keine 18 bis 20 Spieler, die in der Breite die Qualität haben, zweite Liga zu spielen. Und wenn dir dann wichtige Stützen wegbrechen, dann kriegst du natürlich ein Problem. Und die Probleme hat Hansa Rostock jetzt bekommen. Dann hast du viele Stürmer verletzt. Dann hast du junge Stürmer wie Tim Krohn, die halt in diese Rolle, die eigentlich im Schatten von gerade mal Anni Vogelsammer halt reinwachsen sollen. Und die brauchen Zeit. So, und jetzt ist aber Zeit etwas, was es im Fußball eigentlich nicht gibt. Und ich glaube, dass man am Anfang aufgrund der Rückrunde den Kader dann vielleicht ein Stück weit zu stark geredet hat und gesagt hat, boah, die müssen oben mitmarschieren. Ähnliche Probleme hat ja auch 1860 München. Trotzdem glaube ich an die Qualität des Kaders. Ich glaube, dass der Kader ausgewogen ist, dass der Kader gut zusammengestellt ist und wenn alle fit sind, dass es ein Top-3-Kader ist. Das ist meine persönliche Meinung. Hab ja auch gesehen, jetzt am Wochenende Landespokal 15-0. Man hat sich dann hoffentlich mal langsam für die Liga wieder warm geschossen. Emil Holten, der da getroffen hat, der bisher noch nicht so richtig gezündet ist. Aber das muss man auch sagen, kam auch spät zur Mannschaft. Also man muss die Sachen vernünftig einordnen. Ich glaube, weil man auch an Daniel Brinkmann festhält, dass man im Moment bei Hansa Rostock die richtigen Leute dort hat, die das richtig einschätzen, die es richtig einordnen, die ein Fazit ziehen und sagen, nee, er kriegt die Zeit. Geht das jetzt natürlich länger noch so? Weiß ich auch, wie die Mechanismen im Fußball sind, da wird die Reißleine gezogen. Ich hoffe aber und ich persönlich glaube ganz fest daran, dass man diesen Turnaround in den nächsten Wochen jetzt schafft.
Ja, Steven, du hast jetzt auch wieder schon ganz viele Dinge angesprochen. Wir kommen gar nicht dazu, Fragen zu stellen, weil du das alles schon so ein bisschen vorwegnimmst. Aber du hast jetzt Daniel sehr gelobt. Wir haben Daniel schon, es ist ja unsere Aufgabe, kritisch zu sein und zu hinterfragen. Wir haben ihn schon gelobt, wir haben ihn schon kritisiert. Wir hatten, also ich persönlich hatte schon, ich sage jetzt mal, unangenehme Gespräche mit ihm, aber wir hatten auch schon gute Gespräche, er hat mich kritisiert, also so wie ich es quasi bei ihm mache, so hat er es auch bei mir gemacht, wie du sagst, ja. Er hat dich gelobt für Aussagen im Podcast, mich hat er letztens auch mal gelobt für eine Analyse, dann beim nächsten Mal hat er mich wieder kritisiert, ist doch Quatsch und so, also wir reden da auch relativ offen und ehrlich, das mag ich an ihm zum Beispiel sehr, ja. Was mich aber überrascht hat, war, dass er bei euch dann am Magenta-Mikro diese Frage dann stellt, was soll ein anderer Trainer anders oder besser machen? Das fand ich ein bisschen deplatziert als der Trainer. Also wenn das der Sportdirektor sagt oder was weiß ich. Aber dass er das selbst sagt, wie hast du diese Aussage aufgenommen?
Du kommst ja irgendwann dahin, dass du immer und immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommst. Und natürlich ist es dann auch irgendwann so, dass du vielleicht ein bisschen dünnhäutiger wirst. Und dann von außen, es ist immer leicht, von außen über alles Mögliche zu urteilen. Und dann kann es sein, dass man mal so reagiert. Ich persönlich habe diese, weil ich genau das auch an ihm schätze, dass er so klar und direkt und ehrlich ist, habe diese Aussage gar nicht als so schlimm empfunden, sondern fand es einfach nur menschlich, dann irgendwann mal auch so zu reagieren. Und am Ende, sage ich, hat er auch recht. Denn wenn man, und ich war in Duisburg ja vor Ort, das muss man noch korrigieren, nicht als Experte, sondern Experte an dem Tag war Fabi Klos, aber ich war so da und man hat dann relativ schnell ein Gespür für Mannschaft oder Verhältnis Mannschaft und Trainer und dieses Verhältnis ist auf jeden Fall gegeben und deshalb muss man jetzt die nächsten Wochen abwarten, wenn verletzte Spieler wieder gesund werden und zurückkommen, ob es diesen Turnaround gibt. Wenn es den nicht gibt, nochmal, dann ist klar, was irgendwann passiert und das weiß Daniel auch, aber ich glaube daran, dass dieser Turnaround eintreten wird, dass man das Ruder rumreißen wird und deshalb lege ich da gar nicht zu viel Wert auf verschiedene Aussagen, weil wenn diese Aussagen immer und immer wieder kommen würden, dann würde ich auch sagen, boah, das macht ihn jetzt nicht gerade sympathisch, sondern der sucht dann nach Ausflüchten. Das war jetzt mal eine Aussage, weil irgendwann dir die Fragen vielleicht auf den Sack gehen. Deshalb habe ich dieser Aussage nicht so viel Gewicht beigemessen.
Vielleicht noch als letzter Punkt zu diesem Thema, sage ich mal, zu dem Thema, was passiert gerade sportlich. Und neben den Neben den Ausfällen wurde Daniel oft kritisiert, also gerade auch in Fanforen und so. Und du hast ja gesagt, welche Bedeutung Hansa Rostock den Leuten hier hat. Und dementsprechend wird ständig diskutiert, egal eigentlich, wie die Spiele ausgehen. Da wird immer diskutiert, aber umso kritischer vielleicht, je schlechter es läuft. Da wird dann oft vorgeworfen, dass er da oder dass Hansa da so unflexibel spielt, immer gleiches System, dass es ausrechenbar jetzt ist. Und nur hat er ein bisschen umgestellt, aber auch Fabi Klos meinte, dass es taktisch da ja schon noch irgendwie besser werden muss. Wie hast du Hansa taktisch wahrgenommen?
Ich persönlich muss ehrlich sagen, dass ich es immer gut finde, wenn man einen klaren Plan hat. Wenn man nicht ständig von seinem Plan abweicht und sagt, ach, ich muss mich jetzt auf den Gegner einstellen. Natürlich musst du Anpassungen tätigen innerhalb eines Spiels, wenn du Dinge erkennst, die nicht gut laufen. Aber taktisch war das, warum soll jetzt alles falsch sein? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Warum soll alles, was in der Rückrunde gut gelaufen ist unter Daniel Brinkmann, warum soll das jetzt auf einmal alles falsch sein? Deshalb glaube ich nicht, dass es an der Taktik liegt. Vielleicht, das muss er aber auch selber einschätzen. Nochmal, ich verfolge Hansa sehr intensiv, aber auch nicht jedes Spiel. Ich muss sagen, sie haben natürlich in Essen, für mich war es ein Spiel auf Augenhöhe. Dann ja, liegt man sehr schnell dann erste Halbzeit 3-0 hinten, wo Essen dann eine Phase hatte, wo sie einfach überrannt sind. Und dann kam diese gelb-rote Karte. Und ich glaube, an dem Tag war es ein Tag, auch wenn Hansa zweite Halbzeit das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, hat es Essen sehr, sehr gut verteidigt und Hansa sind dann am Ende zu wenig Lösungen eingefallen. So, das liegt aber auch daran, weil die Leute, auf die man gesetzt hat, einfach gerade nicht da sind. So, und auf einmal sind dort Leute wie Emil Heuten, der später zukam, der dann da erstmal reinwachsen muss, der die Muster, der die Abläufe kennenlernen muss. Und deshalb glaube ich auch, dass es taktisch sicherlich einige Sachen gibt, an denen sie jetzt auch in der Länderspielpause gearbeitet haben, aber jetzt alles anzuzweifeln. Aber das macht man halt gerne, weil Fußball ein sehr einfacher Sport ist, wo alle, das ist Nummer 1 Sportart in Deutschland und jeder möchte irgendwie gerne mitreden und das ist auch völlig in Ordnung, das macht diesen Sport auch aus. Aber vom Innenleben einer Mannschaft haben die wenigsten halt wirklich Ahnung und deshalb glaube ich nicht daran, jetzt alles über Bord werfen zu müssen, was letzte Saison gut war, muss jetzt diese Saison schlecht sein. Es gibt Gründe dafür, taktisch muss ich sagen, glaube ich nicht, dass es unbedingt nur an der Taktik liegt.
Was geht bei Hansa?
Du hast es auch schon angerissen, Steven, oder wir haben es gemeinsam angerissen. Ne? Aktuell ist Hansa auf Platz 1. Ich habe jetzt aktuell nach dem letzten Spiel da nicht geguckt, aber vorher waren sie auf Platz 1 in der Zuschauertabelle mit einem Schnitt von knapp 25.000. Das ist ja eine Verdopplung zur Zuschauerzahl in deiner Zeit.
Eine Vervierfachung.
Ja, wirklich, ne? Da gab es Heimspiele gegen Halle zum Beispiel, glaube ich, vor 8.000 Zuschauern oder so. Wie nimmst du Hansa wahr? Du hast jetzt Hansa erlebt als Spieler, jetzt erlebst du Hansa als Medienprofi, sage ich mal, oder als Medienvertreter. Du hast Hansa vor Ort erlebt, hier in Rostock, aber eben auch als, sag mal, Berliner, jetzt gerade als Kölner. Wie nimmst du Hansa wahr und wie wird vielleicht auch Hansa in der Ferne wahrgenommen? Wie ist da deine Einschätzung?
Nochmal, Hansa Rostock ist ein Verein mit sehr großer Strahlkraft und normalerweise nimmt man Hansa Rostock sehr, sehr positiv wahr und ich muss das so süffisant sagen, wir haben es damals geschafft, aufgrund unserer Leistung das Stadion leer zu spielen und deshalb finde ich es gut, dass in Hansa eine Euphorie entstanden ist, ein Zusammenhalt, der sich einfach in der Zuschauerzahl widerspiegelt und ich finde es gut, dass die Leute auch jetzt gerade in der schweren Phase immer wieder ins Stadion strömen und das habe ich von Leuten gelernt, die echte Fußballfans von einem Verein auch sind, dass man in guten wie in schlechten Zeiten, wie in einer Ehe, zu seinem Verein stehen sollte. Und das Gefühl habe ich, ist in Rostock in den letzten Jahren noch mehr wieder entstanden. Und das Einzige sind dann halt gewisse Eskapaden, ne, die dann halt, ob das damals dann, das sind aber auch immer nur vereinzelte, der Angriff auf diesen ICE war, ob das dann Randale sind in Aachen. Bei manchen Fans, und das sind nicht nur Rostock-Fans, muss ich mich fragen, wie viel da im Oberstübchen wirklich drin ist, wenn man in andere Stadien fährt und der Meinung ist, man muss die Toiletten erstmal auseinandernehmen. Das gehört sich nicht, weil ich meine, ich komme auch nicht zu einem nach Hause und trete ihm erstmal die Kloschüssel weg. Also das sind Sachen, die nicht gehen, wo wir uns einfach, das liegt aber an den Fans selbst, sich ein Stück weit zu säubern und zu reinigen und dafür zu sorgen, dass sowas nicht hingeht. Weil wenn ich irgendwo hinkomme, dann habe ich den Respekt davor, dass ich jetzt woanders bin. Weil wir fangen ja auch nicht an, im eigenen Stadion jetzt zu wildern. Das macht man einfach nicht. Das sind dann wieder so Sachen, die einfach den Ruf von Hansa Rostock so ein bisschen in den Dreck ziehen. Und das muss nicht sein. Also diese Eskapaden muss man einfach in Zukunft versuchen sein zu lassen. Man muss aufpassen, dass man einfach diese unglaubliche Fanmasse, die man hat, dass man die wieder immer wieder in was Positives umsetzt. Und das macht man ja zu 90%. Wenn ich sehe, was dort für Choreos sind, wenn ich sehe, wie die Fans, egal ob Freitag, Samstag, Sonntag oder unter der Woche, ihre Mannschaft unterstützen, das ist doch was Grandioses, was Positives. Und daran sollte man sich festhalten, denn diese ganzen negativen Sachen, das sind immer nur vereinzelte. Aber das sollte man zusehen, dass man das in Zukunft, und das ist nicht nur Hansa Rostock, das ist generell ein Problem im Fußball, dass die Fans da aufeinander aufpassen und sagen, ey Freunde, das geht nicht. Das funktioniert so nicht, denn am Ende liegt es dann an den Verbänden, die Vereine, und da stehe ich voll dahinter, härter zu bestrafen. Und am Ende bestraft man alle für das Verhalten einiger.
Ja, so sehe ich das auch. Gerade mit dem, dass Hansa fast bei jedem Auswärtsspiel den Gästeblock voll macht, erarbeitet sich ja die Region hier auch ganz viel Respekt, aber dass es dann immer mal wieder solche Vorfälle gibt, die nicht so schön sind, bringt das dann alles so ein bisschen, ne, ins Wanken. Du hast ja schon erzählt, dass du deine Sicht auf Hansa, verhältst du dich denn eigentlich als jetziger Mensch, der in den Medien arbeitet, anders als damals als Spieler, oder wie ist das?
Du bekommst halt einfach einen anderen Blick auf die Sachen. Also du bewertest das zum Beispiel zu meiner Zeit damals. Natürlich möchtest du als Spieler nicht erkennen, gerade in fortgeschrittenem Alter, dass du vielleicht nicht mehr so leistungsfähig gerade bist, aufgrund von Verletzungen, aufgrund von vielleicht Alter, whatever, auch wenn über 30 nicht alt ist. Also ich sag mal, es gibt mich mit über 30, wo ich sage, das waren dann so viele Verletzungen, dass der Körper irgendwann gesagt hat, es geht nicht mehr. Es gibt aber auch Spieler mit weit über 30, also Markus Kolke, weil wir vorhin über ihn gesprochen haben, glaube ich, kann mit 45 noch am Tor stehen, und ich habe ihn letztens gesehen und sagt, der sieht mittlerweile noch besser aus als vor 6, 7, 8 Jahren. Also deshalb ist da immer ein Unterschied, ne? Und ja, wie gesagt, ich bin da wirklich in Zukunft sehr, sehr gespannt. Denn diese Selbstreflexion, finde ich, nimmt bei einigen Spielern auch immer mehr ab. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Bei mir war das schon immer gegeben. Und jetzt, dadurch, dass ich die Seite gewechselt habe, fange ich aber nicht an, die Spieler immer wieder vom Bus zu werfen, weil ich mal einer auch von denen war. Und dieses Spielersein auch immer noch in mir steckt. Denn ich habe 3 Jahre nach meiner Karriere keinen Ball angefasst. Irgendwann ging es dann nicht mehr, und jedes Mal, wenn ich jetzt mit meiner Hobbytruppe ein bisschen trainiere oder bei Benefitspielen auf dem Platz stehe, muss ich sagen, muss mich meine Partnerin danach dann nächsten Tag gefühlt aus dem Bett rollen und mich pflegen, obwohl ich erst Ende 30 bin. Aber wie gesagt, der Körper hat so viele Baustellen. Es geht aber trotzdem nicht ohne. Der Fußball steckt in mir drin und wird wahrscheinlich bis an mein Lebensende in mir drin stecken.
Ja, das ist eigentlich auch schon wieder ein schönes Schlusswort, aber wir haben noch das letzte, also das. Du hast das letzte Wort, Steven, habe ich dir ja vorhin schon gesagt. Aber vorher müssen wir noch unseren Werbeblock machen, den sonst immer Ben macht. Heute habe ich jetzt hier diese ehrenvolle Aufgabe. Du hast da eben auch schon wieder einen schönen Satz gesagt gehabt. Hansa oder Fan sein, wie auch immer, ist wie eine Ehe. Ist wie, ne? Man hält zu seinem Verein, egal wie es läuft, so wie man zu seiner Frau oder zu seinem Partner, wie auch immer, halten sollte. Das hat auch schon Stefan Beinig bei uns gesagt, der auch schon zu Gast war in der Folge. Also gerne reinhören, durchscrollen auf allen Kanälen, auf denen wir vertreten sind. Spotify, YouTube, Podigy, wo auch immer, findet ihr Nachspielzeit, den Hansa-Podcast der Ostsee-Zeitung. Und jeden Donnerstag haben wir einen kostenlosen Newsletter zum FC Hansa. Der Kurs der Kogge, auch da gibt es ja die wichtigsten Themen, Johannes, die in der Woche so anlagen oder am folgenden Wochenende anstehen.
Genau.
Am kommenden Samstag das Heimspiel, Steven, gegen deinen anderen Ex-Club, den SVW in Wiesbaden. Hansa Rostock gegen Wien Wiesbaden. Wichtiges Spiel haben wir, denke ich, hier schon durchklingen lassen.
Genau, und in dem Newsletter könnt ihr natürlich eure Aufstellung für das Wochenende festlegen und bekommt natürlich auch Informationen über Ex-Hanseaten, die wir dann auch mal nochmal beleuchten und ja, dann auch auf das Spiel, auf das Wochenende dann blicken.
Genau, und jetzt, Steven, hattest du noch ein bisschen Zeit, über dein Schlusswort nachzudenken. Jetzt sind wir alle gespannt. Was war vielleicht dein schönster Hansa-Moment oder was wünschst du den Fans? Hast du im Prinzip schon gesagt, die schönsten Lebensweisheiten von, du hast deine Mutti von angesprochen, aber vielleicht hast du auch, keine Ahnung, ein ganz besonderes Vorbild oder Kollegen oder wie auch immer. Marmeladenrezept von Oma ist auch immer sehr beliebt.
Genau, das ist auch so ein Lieblingswort von Ben sonst an.
Nee, also Marmeladenrezept etc. Ich kann mich selbst ernähren, ich kann meine Kinder ernähren, dafür reicht's, aber ich würde mich jetzt nicht als Sternekoch betiteln. Trotzdem, es gab so viele unzählige schöne Momente bei Hansa Rostock unter anderem das Trainingslager das war im Januar 2015 unter Carsten Baumann, wo wir uns als Truppe einfach, was uns als Truppe einfach sehr zusammengeschweißt hat. Aber jeder Moment, den ich im Ostseestadion auflaufen durfte, war ein sehr, sehr schöner Moment. Dieses Spiel gegen Bayern München wird immer in Erinnerung bleiben. Und auch jetzt, habe ich schon mal gesagt, kehre ich immer wieder sehr, sehr gerne nach Rostock zurück. Ich wünsche dem Verein einfach, dass dieser Zusammenhalt, der jetzt in den letzten Jahren noch mehr wieder entstanden ist, dass man daran festhält, dass man die Ruhe bewahrt, dass die Fans ihre Mannschaft, ob zu Hause oder auswärts, weiter so unterstützen und dass man den FC Hansa Rostock irgendwann auf ganz, ganz lange Sicht nur noch in den ersten beiden Ligen findet. Und für mich ist einfach in den letzten Jahren, ich habe sehr, sehr viel auch nochmal über mich selber gelernt und ich muss sagen, mittlerweile, jeder strebt immer nach mehr, überall. Und für mich ist aber mittlerweile klar, zwei Sachen. Erstens, das Glas ist immer halb voll. Man sollte nicht immer nur darüber nachdenken, was man nicht hat, sondern man sollte die Dinge schätzen, die man hat. Und es ist erlaubt, heutzutage mit sich im Reinen zu sein. Es ist erlaubt, auch mit den Dingen, die man hat und mit seinem Leben, was man führt, zufrieden sein zu dürfen. Und ich glaube, wenn jeder anfängt, mehr bei sich zu sein und weniger zu gucken, was machen andere, dann kommen wir irgendwann dahin, dass alles auch wieder etwas besser wird.
Ja, sehr, sehr schönes Schlusswort.
Absolut, kann ich so unterstreichen.
Steven, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bleib so, wie du bist. Ich schätze das sehr, diese Offenheit und Ehrlichkeit. Wir bedanken uns.
Ja, ich habe euch zu danken. Also wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Jetzt war es endlich mal soweit. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen, auch mal ein bisschen über die alten Hansa-Zeiten sprechen zu können. Und jederzeit gerne wieder. Und ich wünsche euch natürlich auch, dass ihr gesund bleibt. Eine tolle Zeit. Wir strudern so ein bisschen Richtung Weihnachten jetzt langsam. Ne? Die ersten Lebkuchen kann man in den Supermärkten kaufen. Also wie gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste. Und vielen, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Dann geben wir diese Worte einfach weiter an unsere Hörerinnen und Hörer. Bleiben Sie oder bleibt ihr gesund und munter und bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.